Halt dort! Wer geht dort?
Ich.
Was für ein Ich?
Na, meins mit Verlaub. Und meines, denke ich, geht hier gerade dahin.
Also zur Sache, wer bist du?
Ach, lass mich doch gehen. Dein Stock kann machen, dass ich nicht mehr bin. Du kannst mich ja erschlagen, aber du kannst nicht machen, dass ich nicht ich bin, weil ich bin.
Ich heiße Richard Heinrich. Die Stimme, die Sie zuletzt gehört haben, gehört Peter Kaiser. Der gesagt hat, ich weiß, du kannst mich totschlagen, aber solange ich existiere, ist es unmöglich zu bewirken, dass ich nicht ich bin. Der Rahmen, in dem wir miteinander reden, ist eine weitere Folge der philosophischen Brocken, und zwar in der, sagen wir, Unterabteilung Diskussionen über akademische Abschlussarbeiten. Peter Kaiser hat eine Dissertation zur Sache geschrieben. Die paar Worte, die wir am Anfang da so miteinander gewechselt haben, sind aus der zweiten Szene des ersten Aktes von Kleists Amphitryon. Was er da gesagt hat, eben dieses, es kann nicht bewirkt werden, dass, solange es ihn überhaupt gibt, er nicht, ich nicht ich bin, solange es mich gibt, ich nicht ich bin. Das ist ein sehr einfacher und jedem auf gleichen Weise zugänglicher Sachverhalt. Jeder kann das aus seiner eigenen Perspektive sagen, und zwar ohne sich an irgendwas erinnern oder erst eine Überlegung anstellen zu müssen. Dass der Sachverhalt so einfach und auch überall und jederzeit verfügbar ist, hat etwas mit seiner Rolle in dem System unseres Verhaltens zueinander überhaupt zu tun, mit seiner Rolle in dem System unserer Gesellschaftlichkeit, könnte man sagen. Diese Rolle ist so absolut fundamental, dass den Sachverhalt ausdrücklich zu benennen ja schon fast darauf hinausläuft, ihn in Frage zu stellen. Und das, dieses in Frage stellen, so haben wir gewöhnlich das Gefühl, wird es ja rasch überhaupt alles in Frage stellen. Wenn ich nicht mehr fraglos sicher wäre, auf jeden Fall ich selbst zu sein, dann wäre so gut wie gar nichts mehr sicher in der Welt. Also ein bisschen anders akzentuiert, der Einfachheit dieses Sachverhaltes, nennen wir ihn Selbstbewusstsein, und auch der Einfachheit des Zugriffs, den wir auf ihn haben, steht gegenüber eine bestürzende Komplexität, mit der wir konfrontiert sind, wenn wir ihn auf irgendeine Weise näher aufklären wollen oder verstehen wollen, welche Konsequenzen aus ihm gezogen werden könnten, noch über diese ganz hintergrundsartige normale Funktion hinaus, die er gewöhnlich in unserem Leben hat.
Dieter Henrich hat doch einmal gemeint, dass sich zwischen dem, was ich ist, und dem, woraus es sich verständlich gemacht werden kann, eine Differenz, vielleicht sogar ein Abgrund auftut. Können wir diesen Abgrund überbrücken?
Also so eine andere Funktion, die ich da vorher angesprochen habe, die dieser Sachverhalt noch haben könnte, außer dass er uns da so einen selbstverständlichen Hintergrund immer gibt, so eine andere Funktion wäre beispielsweise, dass er die Rolle eines philosophischen Prinzips übernehmen könnte, eines ersten philosophischen Prinzips sogar. Eine Idee, auf die man in der Geschichte der Philosophie allerdings erst recht spät gekommen ist. Sie hat gewisse notwendige Voraussetzungen im Werk etwa von René Descartes, aber so wirklich gestaltet worden auf philosophische Weise ist diese Idee eigentlich erst in der Zeit nach Kant. Also Peter Kaiser hat sich nicht gerade mit diesem letzten Aspekt, aber doch sehr intensiv mit dem Problemkreis Selbstbewusstsein im Allgemeinen beschäftigt, in seiner Dissertation, über die ich eben mit ihm in der jetzt folgenden Stunde sprechen werde.
Ja, meine Dissertation ist im Jänner dieses Jahres fertig geworden und sie behandelt insbesondere das spezielle Problem des körperlichen Selbstbewusstseins.
Ich möchte Sie aber jetzt nicht gleich so richtig ans Wort lassen, noch einen Satz zum Übergang vorher sagen. Diese Sicherheit, dass ich immer ich bin, hat auch die zweite Seite, wenn man das überhaupt unterscheiden kann, dass mir, wenn ich ich sage, immer garantiert ist, dass das, worauf ich mich so beziehe, auch existiert. das ist bei hinweisenden Fürwörtern wie dem dieses da und selbst bei einem persönlichen Fürwort wie dem er oder sie nicht so sicher. Da kann es Fehler und gewissermaßen Ausfälle geben, die es bei dem Ich-Sagen nicht gibt. Beim Ich allerdings ist es so, dass diesem Vorteil, dass man diese Fehler nicht machen kann, da entspricht diesem Vorteil auch ein gewisser Mangel. Was ich eigentlich bin, ich, der ich mir meiner so sicher bin, das ist noch eine ganz andere und überhaupt nicht leicht zu beantwortende Frage.
Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei dem Unterschied zwischen Ich und der demonstrativen Referenz. Ich glaube, dieser Unterschied lässt sich durch das Thematisieren von zwei Referenzfehlern gut verdeutlichen. Erstens, falsche Referenz auf einen anderen als den von mir intendierten Referenten und zweitens die Möglichkeit leerer Referenz, wenn es überhaupt keinen existierenden Referenten gibt. Bei einem demonstrativen Urteil wie zum Beispiel »Dies ist rot« besteht die Möglichkeit dieses Fehlschlags der Referenz, etwa wenn die Person halluziniert und es eben überhaupt kein rotes Ding gibt, worauf sie sich zu beziehen glaubt. Und ich denke, recht anschaulich demonstriert das Elisabeth Anscombs hübsch makabres Beispiel von der leeren Urne.
Ich lese Ihnen das vor. Also, Zitat, jemand kommt mit einer Büchse und sagt, das ist alles, was von dem armen Jones übrig geblieben ist. Die Antwort auf dieses was ist dann, na, dieses Häufchen Asche. Aber was der Sprecher nicht weiß, die Büchse ist leer. Was das Wort dieses bei einem korrekten Gebrauch aufweisen muss, ist etwas, worauf es gewissermaßen einschnappt, wie man das ausdrücken kann. In diesem Beispiel eben die Büchse. Der Referent und das, worauf das einschnappt, können zusammenfallen, wie wenn ich sage, dieser Brummton in meinen Ohren ist fürchterlich oder nachdem ich eine Rede gehört habe, das war glänzend, müssen aber nicht zusammenfallen. Das Ende des Zitats.
Indessen verbirgt aber die richtige Verwendung von Ich eben die Existenz eines Referenten. Und hier treffen wir schon auf eine alte, auf Descartes Einsicht, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Das bekannte Cogito ergo sum, gewissermaßen bei Anscombe in sprachanalytischem Gewand. Diese Existenzgarantie des Referenten von Ich kann eben nicht so verstanden werden, dass es hier irgendwo in der Umgebung einen Referenten gibt, den man erst anhand bestimmter Kriterien erkennen, vielleicht identifizieren muss. Ich weiß eben unmittelbar, ohne dieser Identifikation, ohne einer bestimmten Erkenntnisleistung, dass das, was ich für den Referenten halte, auch tatsächlich der Referent ist, nämlich niemand anderer als ich selbst. Diese Garantie gegen leere Referenz geht Hand in Hand mit der Garantie gegen Fehlreferenz oder, um es noch einmal mit Anscombes trefflichen Worten zu sagen, ich zitiere auch, schon ich zu denken garantiert nicht allein die Existenz, sondern auch die Anwesenheit seines Referenten. Es garantiert die Existenz, weil es die Anwesenheit garantiert. Aber jetzt zur nächsten Frage, wer oder was ist dieses Ich? Wie muss es sich erfahren und verstehen? Bewusstsein von sich selbst ist eben noch keine Erkenntnis seiner selbst.
Ja, das ist der Punkt, den ich auch schon vorher angesprochen habe, dieser Mangel. Also wenn man sich ein bisschen deutlicher machen möchte, was da eigentlich gemeint ist mit diesem Mangel, dann ist doch eine gute Sache, sich zu erinnern oder Beschreibungen zu versuchen von so gewissen Übergangszuständen, die wir alle immer wieder zwischen dem Wachen und dem Schlafen erleben zum Beispiel. Also Zustände, wo man eben als die oder der man ist, eigentlich erst zu sich kommt. Ich möchte ein kleines Stück vorlesen, das ist ein ganz berühmter literarischer Text, das sind diese allerersten Sätze in dem Roman von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das fängt an mit einer sehr, sehr pfiffigen Situation, in der nämlich sowohl das Aufwachen und auch das Einschlafen präsent sind. Also da wird einer beschrieben, der einschlaft, während er sich dauernd den Gedanken macht, ich sollte jetzt schon einschlafen, und von dem Gedanken, ich sollte schon eingeschlafen sein, dann gleich wieder aufwacht und so. Und da lese ich jetzt eine kleine Stelle vor, an der man sehen kann, worum es bei dieser Fraglichkeit dessen, was man ist, eigentlich geht. Da sagt er, fang an zu zitieren, im Schlafe hatte ich unaufhörlich über das Gelesene weiter nachgedacht, aber meine Überlegungen waren seltsame Wege gegangen. Es kam mir so vor, als sei ich selbst, wovon das Buch handelte. Eine Kirche, ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz dem I. und Karl dem V. Diese Vorstellung hielt zuweilen noch ein paar Sekunden nach meinem Erwachen an. Meine Vernunft nahm kaum Anstoß an ihr, aber sie lag wie Schuppen auf meinen Augen und hinderte mich daran, Klarheit darüber zu gewinnen, dass das Licht nicht brannte. Also hier ist die, das ist jetzt das Ende des Zitats, hier ist die Unsicherheit, was oder wer ich bin, sehr, sehr weit getrieben. Ich bin auf einmal eventuell eine Kirche oder nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht doch ein Streichquartett bin oder ein Streitzustand zwischen zwei Personen. Aber klar ist, dass er ist, was oder wer immer von diesen Dingen eigentlich wäre. Ich lese davon ein oder zwei Seiten weiter noch eine kleine Sache vor, wo er das auch selber sagt. Also er bezieht sich wieder auf solche Schlafzustände und sagt, aber es genügte, dass in meinem eigenen Bett mein Schlaf besonders tief war und meinen Geist völlig entspannte. Dann ließ dieser, mein Geist, den Lageplan des Ortes fahren, an dem ich eingeschlafen war. Und wenn ich mitten in der Nacht erwachte, wusste ich nicht, wo ich mich befand, ja im ersten Augenblick nicht einmal, wer ich war. Ich hatte nur in primitivster Form das bloße Seinsgefühl, das ein Tier im Inneren verspüren mag. Ich war hilfloser ausgesetzt als ein Höhlenmensch. Dann aber kam mir die Erinnerung, noch nicht an den Ort und so weiter und so weiter. Und dieser Absatz endet dann mit, durchlief ich Jahrhunderte der Zivilisation und aus vagen Bildern von Petroleumlampen und Hemden mit offenen Kragen setzte sich allmählich mein Ich in seinen originalen Zügen wieder von neuem zusammen.
Und ich möchte es jetzt gewissermaßen philosophisch reflexiv nochmal aufgreifen. Inwiefern muss eben ein Subjekt Bewusstsein von der Art des Subjekts haben, dass es ist, um überhaupt Bewusstsein von sich selbst haben zu können? Eben um überhaupt selbstbewusstes Subjekt sein zu können. Denn selbst wenn es ausgemacht sein sollte, dass wir zum Beispiel körperliche Wesen sind, was ja aufs Erste sehr plausibel erscheint, inwiefern erfordert eigentlich Selbstbewusstsein die Erkenntnis unserer ontologischen Natur? Muss das Subjekt wissen, was es ist, um zu wissen, dass es ist? Das ist eine Verbindung von Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, die eben alles andere als selbstverständlich ist. Und schon Kant meinte bekanntlich, dass das Bewusstsein seiner selbst noch lange nicht eine Erkenntnis seiner selbst ist. Das epistemische Charakteristikum von Selbstbewusstsein, das aber all diesen Fällen gemeinsam ist, besteht ja in der Tatsache, dass ein selbstbewusster Gedanke ein Bewusstsein der Identität des Subjekts, das eben einen bestimmten Gedanken denkt, mit demjenigen Subjekt, worüber es diesen Gedanken deckt, einschließt. Ich bin mir unmittelbar bewusst, dass es eben ich bin und niemand anderer, der sich in einem bestimmten Zustand befindet. Und dazu ist keine besondere Erkenntnisleistung nötig. Thank you. Wir hörten John Coltrane mit Johnny Greens Body and Soul.
Diese Dinge, die wir da vorher besprochen haben, sind alle nicht so einfach, nicht so leicht zu erklären. Leibniz sagt einmal, wieder ein Zitat, nachdem ich diese Dinge festgestellt hatte, glaubte ich, in den Hafen eingelaufen zu sein. Sobald ich mich aber anschickte, über die Vereinigung der Seele mit dem Körper nachzudenken, wurde ich gleichsam aufs offene Meer zurückgeworfen.
Ja, und ich kann da gleich mit einem Zitat von René Magritte kontern. Ich habe heute Nachmittag in praller Sonne eine junge Frau gesehen, die in Begleitung ihres Körpers auf die Straßenbahn wartete. Das ist eine Notiz von Magritte in der ersten und einzigen Nummer von Le Suractuel im Juli 1946. Die nächste entscheidende Frage, die wir uns nun stellen wollen, lautet: Wie muss ich denn ein selbstbewusstes Subjekt erfahren und verstehen können? Inwiefern spielt der Körper dabei eine Rolle? Spielt er vielleicht nur eine zweitrangige? Spielt er überhaupt eine Rolle? Oder ist der Körper wesentlich für selbstbewusste Erfahrung? Wir können drei Stufen, drei Grade körperlicher Präsenz unterscheiden. Erstens, das Subjekt als körperloses, rein psychisches Subjekt. Zweitens, das Subjekt als psychisches Subjekt, das einen bestimmten Körper hat bzw. besitzt. Das Erfahrungssubjekt steht zu seinem Körper in einer ausgezeichneten Besitzrelation. Es ist stets in Begleitung seines Körpers. Und drittens, das Subjekt erfährt sich unmittelbar als körperliches Subjekt. Die Hauptthese, die ich vertrete, lautet, dass es eine notwendige Bedingung für Selbstbewusstsein ist, ein Bewusstsein von sich selbst als körperlichem Subjekt zu haben. Also der dritte Grad der körperlichen Präsenz ist zu etablieren. Nur unter dieser Voraussetzung sollte es einsichtig sein, wie sich Subjekte Erfahrungen zuschreiben, selbstbewusste Gedanken haben können. Nun zugegeben, das ist natürlich keine unproblematische These. Und in der Philosophiegeschichte ist die erste Stufe, das Subjekt als körperloses, rein psychisches Subjekt, jedenfalls unproblematisch Descartes zuzuordnen.
Bei Descartes ist natürlich, also da sagt man immer, das ist der, der das sozusagen für die Philosophie erfunden hat, als einen zentralen Begriff nicht nur, sondern also auch als einen Ausgangspunkt für philosophische Argumentation, dieses körperlose, rein psychische Subjekt. Aber das Interessante bei ihm ist doch eigentlich zu sehen, dass er die Sache gerade nicht so angeht, wie wir in unserer Sendung jetzt begonnen haben. Also nicht von dieser Evidenz, das Selbstbewusstsein für jedermann und mit der leichten Zugänglichkeit des Selbstbewusstseins für jedermann und zu jeder Zeit. Dieses kartesische Ich ist überhaupt nicht selbstverständlich als körperloses da. Da muss eine eigene Arbeit erst geleistet werden, um den Körper wegzuimaginieren und dann als Rest sozusagen dieses körperlose, rein mentale Subjekt zu erhalten. Seine Absicht ist ja auch überhaupt nicht direkt auf die Entdeckung dieses Ich gerichtet. Die ist ja auf ganz was anderes gerichtet, nämlich auf Gewissheit und in seinem Versuch, etwas herauszufinden, was er auf jeden Fall als unbestreitbar gewiss bezeichnen könnte. Da geht er auf seinem Ausschaltungsweg vor und bezweifelt alles Mögliche. Und die Strategie bei ihm ist doch eigentlich die, dass man auf so etwas Gewisses erst kommen, wenn wir alle Informationsquellen für bestimmte Inhalte, die dieses etwas sein könnten, ausgeschaltet haben. Und da kommt er dann eigentlich auf dieses körperlose, rein mentale Ich, nur in der Form eigentlich einer ganz formalen Rückwendung des Denkens auf sich selbst. Er kommt auf dieses Ich eigentlich gar nicht als auf dasjenige, was da jedem von uns so zur Verfügung steht. Ist ein interessanter Punkt. Man könnte sagen, aber das ist jetzt nicht, glaube ich, im Zentrum unseres Themas, man könnte sagen, dass es da schon eine kleine Inkongruenz gibt zwischen dem, was ich ist auf der einen Seite und einer allgemeineren Struktur von Selbstheit. Und die macht eigentlich das aus, was dieses kartesische Ich ist. Aber jetzt habe ich zu lang da geredet.
Also ich gehe gleich über zum zweiten Punkt der körperlichen Präsenz. Das ist sozusagen die Herausforderung für die These, die ich etablieren möchte mit dem körperlichen Subjekt. Und dieser zweite Punkt lautet eben, dass hier zunächst die besondere Rolle, die ein ganz bestimmter Körper in unserer Erfahrung spielt, nämlich der jeweilige des Subjekts, durchaus anerkannt wird. Aber das Subjekt ist eben nicht als Subjekt körperlich, sondern es steht gewissermaßen in einer ausgezeichneten Beziehung zu einem, zu seinem bestimmten Körper. Das Körperbewusstsein wäre demnach nicht Selbstbewusstsein, sondern nur Bewusstsein von einem ausgezeichneten Besitzverhältnis zu einem bestimmten Körper. Descartes hat ja an prominenter Stelle nicht nur seinen ontologischen Substanzendualismus entworfen, also die Trennung von Körper und Geist, sondern auch diese epistemische Vorrangstellung des Psychischen vor dem Körperlichen formuliert, die uns eben scheinbar nötigt, einzusehen, dass wir unseren Geist nicht bloß früher und gewisser, sondern auch klarer als den Körper erkennen. Und in der Gegenwartsdebatte finden sich hier Argumentationen ganz ähnliche, zugunsten eines derartigen epistemischen Vorrangs des Psychischen vor dem Körperlichen, sowohl bei analytischen, sprachanalytischen Autoren wie Sidney Shoemaker, als auch bei transzendalphilosophisch-idealistisch orientierten Autoren wie Dieter Henrich und Manfred Frank, die, wie ich meine, zu hinterfragende Position lautet: Ich selbst bin ursprünglich mit meinen eigenen physischen Eigenschaften nur auf dem Umweg über psychische Erlebnisse bekannt. Dass man sich aber alltäglich sehr wohl unmittelbar als körperliches Subjekt erlebt, ja, das hat sogar Descartes in der sechsten Meditation beschrieben, nämlich so, dass ich nicht nur in der Weise meinem Körper gegenwärtig bin, wie der Schiffer seinem Fahrzeug, sondern dass ich aufs Engste mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, sodass ich mit ihm eine gewisse Einheit bilde. Nun, also gemessen an den drei Graden der körperlichen Präsenz, schwankt Descartes mit seiner wunderbaren Metapher und insbesondere mit dieser Vorstellung einer vermischten Einheit zwischen dem zweiten Grad, also ich wäre mit meinem Körper aufs Engste verbunden, stets in Begleitung, und dem dritten Grad, sich als erfahrendes und handelndes Subjekt körperlich zu verstehen. Und aus Descartes Position lässt sich herausentwickeln, dass man sich als Subjekt also durchaus unmittelbar körperlich erfahren kann, während dieser kurz angesprochene substanzielle Unterschied von Körper und Geist erst auf ontologischer Ebene, also durch philosophische Reflexion, etabliert wird. Interessant ist nun Folgendes. Im Gegensatz zu Descartes hält ein Materialist der Gegenwart, nämlich Sidney Shoemaker, zwar einerseits daran fest, dass wir als Personen, als körperliche Subjekte, physische Wesen sind. Er schließt aber andererseits aus, dass wir uns als Subjekte zugleich unmittelbar als körperlich erfahren. Shoemakers Kritik richtet sich entschieden gegen die Vorstellung, Bewusstsein von sich als Subjekt könnte zugleich ein Bewusstsein von sich als Körper sein. Und der Grund lautet für Shoemaker, dass Bewusstsein von sich als Körper immer eine besondere Erkenntnisleistung, die eben auch fehlschlagen kann, erfordern muss. So als würde ich eben in einen Spiegel schauen und mein Spiegelbild mit dem einer mir, sagen wir, ähnlich sehenden Person verwechseln. Hat man unmittelbares Selbstbewusstsein, so sagt Shoemaker, ich zitiere, dann ist man sich selbst nicht als eine Person aus Fleisch und Blut gegeben und man scheint sich überhaupt nicht selbst als ein Objekt gegeben zu sein. Zitat Ende. Also Shoemaker zufolge erfährt man sich einfach als Subjekt, auch wenn man Person aus Fleisch und Blut ist. Also diesen epistemischen Dualismus habe ich deshalb auch in meiner Dissertation als verkehrten Kartesianismus bezeichnet.
Also alltagssprachlich wäre es ja nicht weiter problematisch, wenn wir davon sprechen, einen Körper zu haben. Wir sagen ja auch hin und wieder, dass wir eine Seele oder einen Geist haben.
Als erkenntnistheoretische Analyse dagegen ist es durchaus untauglich. Und mit Wittgenstein sollten wir die Rede von einem Subjekt, das seinen Körper hat, besitzt oder sich, denken wir eben an Magritte, nur in Begleitung seines Körpers versteht, entschieden zurückweisen.
Da gibt es ein sehr gutes Zitat von Wittgenstein eben, da sagt er, es gibt ein Kriterium für dies ist meine Nase, nämlich die Nase gehört zu dem Körper, an dem sie haftet. Und so ist man versucht zu sagen, es gäbe eine Seele, der Körper gehört und dass mein Körper derjenige ist, der mir gehört. Ende des Zitats.
Also nochmal, die Hauptthese, die ich vertrete, lautet eben, dass es eine notwendige Bedingung für Selbstbewusstsein ist, ein Bewusstsein von sich selbst als körperlichen Subjekt zu haben. Der dritte Grad der körperlichen Präsenz ist zu etablieren. Nur unter dieser Voraussetzung sollte es einsichtig sein, wie sich Subjekte Erfahrungen zuschreiben und selbstbewusste Gedanken haben können. Ich spreche hier dauernd von körperlichem Selbstbewusstsein, von unmittelbarem Bewusstsein vom körperlichen Subjekt. Eben davon, dass sich Subjekte wesentlich als körperliche Wesen erfahren müssen. Und wenn es entscheidend ist, unter Selbstbewusstsein das Bewusstsein eines individuellen Subjekts zu verstehen, und das halte ich für unbestreitbar, so sollte sich eben zeigen lassen, dass und wie man sich eben unmittelbar als ein und dasselbe Subjekt psychischer und körperlicher Eigenschaften und Zustände bewusst sein kann.